Ihr Lieben. Ah. Ich will noch mal kurz beten. Vater, ich segne dein Wort. Ich segne dein Wort und ich danke dir für dein Wort, dass es die Wahrheit ist. Dass es schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist und trennt zwischen Seele und Leib, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Licht und Finsternis. Dass es abschneidet von uns die Sicht der Welt, Herr, und deine Sicht. Dass es vergänglich ist, von Ewigem scheidet, Herr. Dass es uns ins Leben führt und dass es die Kraft hat, unsere Seelen selig zu machen. Ich danke dir für jeden Samen, der heute gesät wird. Vater, füll die Worte mit deiner Kraft, Heiliger Geist. Ich bekenne, ich kann nichts tun ohne dich. Und wenn du nicht sprichst, Jesus, und darum danke ich dir. In deinem Namen, Jesus, und zu deiner Ehre. Amen. Amen. Genau darum geht's heute Abend, liebe Freunde. Wir sind ja in einer Serie, ne? Wir sind in einer Serie, die da heißt Die Erneuerung unseres Sinnes. Ja? Und wir haben gesagt, wir scheuen uns nicht vor den heißen Eisen. Das Heißeste, so weltlich gesehen, haben wir hinter uns. Ja? Das letzte Mal. Heute geht es um Macht. Erstmal abstrakt. Und ich möchte einfach mal in die Runde fragen, also weil es mich selber interessiert, einfach so ein paar Assoziationen, wenn ihr das Wort Macht hört. Also wir haben gesagt, wenn wir raus wollen aus dieser Sklavenmentalität, die wir auch in unsere Gotteskindschaft als Prägung mitgenommen haben, dann muss unser Sinn erneuert werden. Okay? Nochmal ganz kurz, so als Abriss, weil die war auch nicht da und so. Das heißt, wir werden verwandelt, indem unser Sinn, das bedeutet unser Denken, unser Fühlen, unser Beurteilen, erneuert wird. Das heißt, in Einklang gebracht wird mit der Wahrheit, mit dem, was Gott sieht, was er über Dinge denkt. Und in dem Maße, wie das in uns erneuert wird und wir da von alten Prägungen losgeschnitten werden, werden wir verheißenes Land einnehmen in uns und um uns herum und wir werden diese Sklavenmentalität los. Und wir haben gesagt, es gibt drei heiße Eisen, grundsätzlich erstmal in der Welt, die Welt einfach das Angesicht dieser Welt prägen und das Denken und das ist Macht, Sex und Geld, also ganz platt mal schubladenmäßig. Und wir müssten, genau, und heute geht es um Macht. Und ich würde einfach euch bitten, weil ich dachte ja, es ist relativ theoretisch, Geld, da kann auch jeder was mit anfangen. Sexualität, Liebe, Beziehung und so weiter, Ehe vor allem, das beschäftigt auch jeden, aber Macht, also wir haben ja keine Banker hier unter uns, ne? Könnte man so denken. Und deswegen betrifft uns das nicht. Aber weit gefehlt und ich habe gemerkt, eigentlich ist es viel zentraler noch. Ganz kurz in die Runde, einfach sagt mal ein paar Assoziationen, wenn ihr das Wort Macht hört. Woran denkt ihr? Einfach straight raus.
Diktator.
Okay, genau.
Anerkennung.
Macht, Anerkennung. Interessant. Okay.
Größenwahn.
Krass.
Unterdrückung.
Mein erster Chef.
Wie bitte?
Mein erster Chef.
Dein erster Chef? Okay. Cool. Gibt keine richtigen und falschen Antworten. Ne?
Böse und gute Mächte.
Mhm, interessant.
Unterwürfigkeit. Autorität und Einfluss.
Sehr gut.
Sünde.
Die Macht der Sünde. Mhm. Krass. Gut.
Die Abhängigkeit von anderen.
Abgefahren. Ach, ihr haltet die Predigt selber. Ja. Cool. Wisst ihr, was mir das letzte Mal gefallen hat? Und ich muss wie immer ausholen. Wer mich kennt, der weiß das, ne? Das letzte Mal hat mir gefallen, wir können über diese Dinge nichts sagen und nichts lernen, wenn wir nicht wohin schauen. Zum Kreuz. Zu Jesus. Wir können nichts lernen und nichts verstehen über diese Dinge, wenn wir nicht zum Kreuz von Jesus schauen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist die Stunde Null. Und Jesus ist die Offenbarung Gottes unter den Menschen. Jesus ist der Abdruck von Gott sichtbar unter den Menschen. Und wenn wir etwas über Macht wissen wollen, dann müssen wir verstehen, was Macht bedeutet. Und all die Dinge, die jetzt genannt wurden, sind mehr oder weniger, wie wir das sehen. Ne? Weil wer ist der Mächtigste? Gott, er ist allmächtig. Allmächtig. Der kann alles. Okay? Und Jesus ist die Offenbarung dessen so. Was heißt es? Gott ist allmächtig. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott an jedem Ort gleichzeitig sein kann, dass Gott alles weiß, alles kann, dass er ein Wort spricht und es ist. Ja? Okay. Und ich sehe auch an den Gesichtern und auch, ich habe mit vielen Menschen zu tun, die krank sind und so weiter und durch viel Leid gegangen sind. Wenn Gott allmächtig wäre, warum? Okay? Und diese Frage wird sich klären im Laufe des heutigen Abends, zumindest für einen Teil. Ich habe keine platte Antwort und keine Pauschalantwort, keine billige, christliche, halbherzige und lieblose Pauschalantwort für deine Frage. Aber ich kann versuchen zu erklären, um was es geht. Erstmal ist es wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet hat, dass im Kolosser 1 lesen wir über Jesus. Wir brauchen nicht aufschlagen. Im Kolosser 1 lesen wir über Jesus, dass durch Jesus, durch ihn, zu ihm hin, also das heißt für ihn, ist die Welt geschaffen. Freunde, das ist zu groß, um das zu verstehen. Dass durch Jesus und zu ihm hin, also für ihn, alle Dinge geschaffen sind. Aber wenn wir über Macht und wenn wir über irgendwas reden, dann geht es nur um Jesus. Es geht nur um Jesus. Es geht immer nur um Jesus. Wissen wir, die einzige Botschaft, die wir haben, ist, Jesus ist Mensch gewordener Gott. Und er war schon immer. Und er war hier und er wird wiederkommen und er wird in Ewigkeit sein. Und wir müssen verstehen, was es bedeutet hat, für Jesus Mensch zu werden. Wir müssen verstehen, was hat es bedeutet, für Jesus Mensch zu werden. Für Jesus Mensch zu werden hat bedeutet, die Ewigkeit zu verlassen. Wisst ihr, die Ewigkeit ist nicht eine Uhr, die einfach nie mehr aufhört zu ticken, sondern die Ewigkeit hat mit Zeit überhaupt nichts zu tun. Das sprengt unsere Vorstellungskraft und es ist sehr fern von unseren Herzen, aber es wird sehr nah, ich verspreche es euch. Es bedeutet, dass Jesus nicht mehr überall gleichzeitig sein kann. Gott ist unsterblich. Es bedeutet, dass Jesus sterblich wurde. Es bedeutet, dass er verletzlich wurde. Es bedeutet, wenn wir verstehen wollen, was Macht wirklich ist und was es bedeutet und wie Gott das Ganze sieht, dann müssen wir verstehen, was es bedeutet hat, für Jesus Mensch zu werden. Wisst ihr, ich habe keine neue Botschaft heute für euch, weil es gibt einfach auch keine andere. Es gibt immer nur dieselbe. Und in der findet sich alles. Gott kam auf diese Welt als Mensch in Jesus. Als ein Baby. Weihnachten, erinnert euch? Schwach wie ein Baby. Er kam und die Juden haben einen starken König erwartet. Sie haben vielleicht erwartet, genauso wie wir manchmal erwarten, Herr, Wenn du allmächtig bist und wenn du Gott bist, halt, dann sei ein starker König, greif ein, halt, bring meine Feinde um. David hat es oft geschrieben, das ist überhaupt kein Problem. Die nicht mit drücken, schaff mir Recht, halt. Vertilg die vom Erdboden, die mich verletzt haben. Und oh please, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oder? Ich sag's flapsig, aber wisst ihr? Und die Juden damals, die hatten dieselbe Erwartung. Die hatten die Erwartung, wenn der Erlöser und der Messias kommt, dann geht's richtig ab halt. Der kommt und er schmeißt die Römer raus halt, befreit uns von unserer Knechtschaft halt so. Wir werden frei sein, wir sind ja auch schließlich das Volk Gottes. Ne? Und genau, und wir werden frei sein und der räumt dann richtig auf. Und dieser Jesus halt, und außerdem wird er rein sein und Gott ist ja auch heilig und sein Gesandter wird auch heilig sein und Heiligkeit und Schmutz passen nicht zusammen, so wird er auf keinen Fall mit Zöllnern essen. So kann Jesus schon mal nicht der Messias sein, weil der isst mit Zöllnern, versteht ihr? Sie haben nichts verstanden. Halt. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht verstanden. Versteht ihr? Und wir verstehen auch nicht, was Macht wirklich bedeutet, weil wir eine andere Mentalität haben, weil unser Denken von der Welt beeinflusst ist. Was habe ich gehört? Mein letzter Chef, Unterdrückung. Was ist, hast du Unterdrückung gesagt?
Ja.
Ja, genau. Unterdrückung. Ganz genau. Mächte. Wir haben ein Bild von Macht, das zerstörerisch ist. Macht ist, was negativ besetzt ist. Macht ist, was zerstörerisch ist. Und wenn du ein Gefühl hast, ich will, möchte gern Macht haben, über irgendetwas. Wenn du ganz tief in dich reinspürst, halt, sind meistens zerstörerische Kräfte im Werk. Wenn man ehrlich ist. Also geht mir so. Und ist, man muss da ein bisschen tief dann bei sich, muss sein Herz ein bisschen kennen, aber genau. Okay. Aber wisst ihr, Gott kam nicht so, obwohl Jesus der Messias war. Gott kam ganz anders. Und deswegen haben sie gesagt, hey, das kann nicht sein. Halt. Der hockt sich in den Schmutz halt eigentlich, ne? Kann nicht sein, weil Gott kommt mit Macht und Gott ist mächtig, ja. Aber wisst ihr, die Sklavenmentalität, die einzige Macht, die sie kennengelernt haben, war Unterdrückung. Aber Gottes Macht ist eine andere. Und darum geht's heute. Wisst ihr, es gibt, als Jesus kam, als Baby, und dann ist er aufgewachsen, wir wissen über seine Jugend relativ wenig, zwei Begebenheiten oder so, und dann wird er getauft und dann geht sein Dienst los. Ne? Wir haben über die Wüste gesprochen und so weiter. Ne? Und dann geht sein Dienst los. Und was ist seine Predigt? Darüber haben wir auch gesprochen. Was ist seine Predigt? Was predigt er? Was ist die Botschaft Jesu? Was ist die Botschaft Jesu? Love, peace and happiness. Nee. Das ist nicht seine Botschaft. Seine Botschaft ist, siehe, das Reich Gottes ist nah zu euch gekommen. Er predigt die Botschaft vom Reich Gottes. Das ist ein sperriger, frommer Christenkirchenbegriff. Das Reich Gottes. Ja, was bedeutet das Reich Gottes? Das Reich Gottes kann man übersetzen, die Königsherrschaft Gottes. Herrschaft. Da geht es um Macht, oder? Oder nicht? Da geht es um Macht. Es geht, bei Macht geht es um, wer ist Chef?
Mein alter Chef.
Ja, genau. Das ist ja richtig. Bei Herrschaft geht es um Macht. Und er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jetzt richtet Gott seine Herrschaft auf. Das predigt er, oder? Okay. Und wisst ihr, was er sagt, ist einfach, pass mal auf, es gibt zwei Reiche. Es gibt zwei Herrschaftsbereiche auf dieser Welt. Und mit mir, deswegen ist es die Stunde Null, versteht ihr? Es gibt niemand anders, der das Angesicht dieser Erde, auch im Weltlichen, auch im Politischen, auch im Gesellschaftlichen, auch im Dings, so verändert hat wie Jesus. Weil nach ihm, da kann man sagen, das ist von der Kirche gemacht und so weiter. Lachen oder weinen ist da immer nur die Frage halt so irgendwie. Weil eine Kirche kann das nicht machen. Unmöglich. Und ganz kurz noch als kleiner Einschub, Klammer auf, Klammer zu, könnt ihr Menschen sagen, die euch sowas sagen, Manche sagen ja, aber die Bibel, die ist ja auch von Menschen geschrieben und wahrscheinlich verfälscht worden, deswegen kann man sich da nicht drauf stellen, weil das hat die Kirche benutzt, um Menschen irgendwie zu unterjochen und versklaven. Man hat ja gesehen, was die Kirche gemacht hat. Antwortet, Klammer zu, antwortet solchen Menschen einfach, warum hat dann dieselbe Kirche, die das angeblich getan hat, mit Feuer und Schwert Mord und Totschlag zu verhindern versucht, dass dieses Buch jedermann zugänglich wird. Und damit ist das... Ja, hat sie, Luther zum Beispiel. Luther, sie hat mit Feuer und Schwert zu verhindern versucht, dass dieses Buch allen zugänglich wird. Warum? Naja, weil sie genau dann die Unterdrückung losgeworden wäre, ihre Macht. Weil da steht die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei. So sieht's aus. Okay, Klammer zu. gut. Jesus kam anders und er sagt einfach, es gibt zwei Reiche. Und indem ich gekommen bin, ist ein neues Reich zu euch gekommen. Jetzt ist die Stunde null. Deswegen fangen wir mit Jesu Geburt an zu zählen. Oder mit seinem Tod, wer weiß das, plus minus ein paar Jahre. Spielt da keine Rolle, ne? Bei 2000. Aber das ist die Stunde null. Und es kommt ein neues Reich. Und er sagt, es gibt ein Reich, das ist beherrscht von Finsternis. Es ist beherrscht vom, wir haben das geredet, Ägypten, ja? Vom Pharao, vom Teufel, letztlich. Es gibt ein Reich, das ist beherrscht vom Teufel, der sich bemächtigt deiner gefallenen Natur, die unfähig ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben und damit von der Quelle zu ziehen und getrieben ist, und das nutzt er eiskalt aus. Ich kann das nicht weiter erklären, aber, also ich kann, aber sonst dauert es wieder zu lang. Okay. Es gibt zwei Reiche und Jesus sagt, seine Predigt war, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das bedeutet, Gottes Herrschaft ist zu euch gekommen. Und warum haben die Menschen damals das nicht erkannt? Zumindest die, die sich für fromm und religiös gehalten haben. Ja, weil sie eine komplett falsche Vorstellung von der Herrschaft hatten, weil sie total verdreht waren. Keine Vorstellung von Gott. Keine Vorstellung von, wie er ist. Und Jesus kam. Jesus kam und er hat sich in den Schmutz gesetzt. Wie hat er das Reich Gottes demonstriert? Was hat er gemacht? Blinden die Augen geöffnet, Lahme gehend gemacht, Hungrige gespeist, übernatürlich. Den Menschen die Wahrheit gesagt, zerbrochene Herzen geheilt, Menschen frei gemacht, Menschen, die keinen Wert hatten in sich, die gefangen waren, die ausgestoßen waren. Freiheit verkündet. Aber er kam in Frieden. Er kam in Liebe. Und er kam in Demut. Noch so ein Begriff. Was ist Demut?
Mut zur Wahrheit.
Demut ist Mut zur Wahrheit? Mhm. Interessant.
Und Einsicht auch?
Einsicht ist interessant. Wie meinst du das?
Einsicht zur Schuld.
Krass, cool, ja, zum Beispiel. Ja, ich sage nur, es ist einfach interessant zu hören. Es gibt da nicht richtig oder falsch und ich sage euch dann die richtige Antwort und ob ihr richtig, wirklich richtig steht, merkt ihr, wenn das Licht angeht. Okay. Demut kommt ursprünglich, wer mich kennt, weiß, dass ich ein Wortforscher bin. Ne? Demut kommt von Diamotu, das ist Altmittelhochdeutsch und es bedeutet Mut zum Dienen oder die Gesinnung eines Dienenden. Heißt eigentlich Demut, daher kommt das Wort. Ja? Die Gesinnung eines Dienenden. Und ich habe einen schönen Satz über Demut gefunden in meinem Herzen und den teile ich euch dann. Mit euch dann. Aber wisst ihr, Demut ist, wenn man Demut hört, wenn man jetzt drüber nachdenkt und in dem Kontext, aber eigentlich, weißt du, Demut ist doch was, also wir denken doch eigentlich, Demut ist so, sich zu fühlen wie das Letzte und sich dann im Staub so ein bisschen hin und her zu robben hat. Also, oder? denkt man so von Demut? Also wir wissen natürlich, weil wir natürlich alle gute Christen sein wollen und natürlich fromm nicken und so halt, wissen wir natürlich, nein, Demut ist natürlich ein ganz hoch erstrebenswertes Ideal und ein Gut und so halt, aber eigentlich haben wir alle in unseren Herzen Demut, ist eigentlich so, sich wie das Letzte fühlen und im Schlamm rumrobben und so halt irgendwie. Also wenn das bei dir anders ist, dann ist super, aber also ich habe auf jeden Fall auch diese Assoziation. Aber es ist es mitnichten. Es ist es mitnichten. Weil Jesus sagt, lernt von mir Sanftheit und Demut und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Hat sich, mal eine Frage, hat sich Jesus gefühlt wie das Letzte? Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus wusste, wer er war. Ich glaube, Jesus wusste ganz genau, dass er der Sohn Gottes ist, dass er in der Ewigkeit beim Vater war, weil er das gesagt hat, auch von sich, dass er dahin zurückgeht und er wusste, wer er war. Aber er hat nicht dran festgehalten. Er hat nicht auf sein Recht gepocht. Hat er nicht. Hat er nicht. Soll ich euch was über die Macht Gottes erzählen? Im Vergleich zur Macht, wie wir es verstehen. Die Macht in der Welt ist dein alter Chef und Unterdrückung. Wisst ihr, was die Macht Gottes ist? Bill Gates kommt hier rein und wäscht dir die Füße. Ja, Bill Gates, komm. Armer Schlucker, ne? Setz ein, wen du willst. Die Angie oder irgendjemand halt. Ihr wisst, was ich meine. Das ist die Macht Gottes. Wie würdest du dich fühlen? Stell dir das vor. Wie würdest du dich fühlen? Was würde mit dir passieren, wenn irgendjemand, wo du sagen würdest, so der einflussreichste, mächtigste Mensch, den du dir so vorstellst, den du als das erachtest, das ist ja auch immer noch mal unterschiedlich, ne, kommt hier rein und sagt, ich bin gekommen, deine schmutzigen Füße zu waschen. Was würde passieren mit dir? Was würde es in deinem Herzen machen? Wie würden sich deine Füße danach anfühlen? Sauber? Ja, ne? Wertvoll? Ja, ne? Also meine ja. Wenn du abends ins Bett gehen würdest und deine Socken wieder ausziehst und deine Füße anschaust, woran würdest du denken? Satan? Ne? Merkt ihr? Und anderes Beispiel. Da kommt jemand, der sehr einflussreich ist, aber du hast irgendwie eher Schiss vor ihm und sagt, deine Füße sind dreckig, zerr dich ins Bad, schrubb deine Füße mit einer Wurzelbürste, schmeiß dich wieder weg und sagt, hey, jetzt sind sie endlich sauber. Das ist auch Macht, ne? Merkt ihr? Es gibt zwei Reiche. Und sie haben ihn nicht erkannt, weil Jesus kam in Sanftheit. Und er hat gesagt, wenn Gott es gesagt hat, versteht ihr? Sie haben nicht verstanden, was Macht ist. Echte Macht ist, Gott selber zu sein und alles hinzulegen. Das hat Kraft. Das verändert Herzen. Versteht ihr? Und Gott weiß. Warum? Weil er hat dein Herz gemacht. Er weiß, wie es funktioniert. Und wisst ihr, Jesus hat nicht festgehalten an Gott zu sein. Das steht in Philippa 2 halt. Und er hielt es nicht für einen Raub, in allem Gott gleich zu sein. Aber er legte alles hin, er gab alles her halt und wurde gehorsam. Ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wisst ihr, was Demut ist? Demut ist, sich bewusst zu sein, dass ich nichts tun kann und nichts bin, ohne den, der es mir gibt. Das ist Demut. Demut bedeutet, zu wissen, wer ich bin. Wenn du das Zeugnis in deinem Herzen hast, ich muss das immer sagen, ne? Wenn du das Zeugnis in deinem Herzen hast, ja, ich bin Kind Gottes, und dein Herz dieses Zeugnis hat, ja, ich bin Kind Gottes, dann musst du wissen, wer du bist, welchen Stand du vor Gott hast, und der ist unveräußerlich. Versteht ihr? Demut da drin ist, zu wissen, dass ich das nicht in mir habe, ohne den, der es mir gibt. Und das ist Demut. Demut bedeutet es nicht, ah ja, ich bin ein altes Hansala und Würstler und der letzte Hempfli-Bempfli irgendwie. Nee. Demut bedeutet, zu wissen, wer ich bin als Kind Gottes. Wir haben das schon gemacht, ne? Deine Identität als Kind Gottes. Ein Adler, ein Herrscher, ein König. Ein König der Lüfte. Ne? Er ist der König der Könige. Ja, über welche Könige ist er König? Ja, richtig. Es gibt ein Bild in den Offenbarungen, Kapitel, ich glaube, weiß ich nicht, beschreibt den Himmel. Und da ist ein großer Thron, Gott sitzt drauf und 24 Throne drumherum, und es sind die 24. Ältesten. Und sie haben alle Kronen auf dem Kopf und sie beugen sich nieder und legen ihre Krone vor den Füßen. Wisst ihr, das ist Anbetung und das ist Demut. Weißt du, wie kannst du demütig sein, wenn du eine Ratte bist halt? Also, verstehst du? Wenn du nichts hast und sowieso total im Arsch bist, da gibt es keine Demut mehr. Du kannst dich nicht mehr beugen, weil du liegst schon am Boden. Verstehst du? So einfach ist es. Und Demut ist was ganz anderes. Demut ist, ein König zu sein und seine Krone niederzulegen. Und Jesus sagt, kommt und lernt von mir Sanftheit und Demut. Und darin besteht Gottes Macht. Wenn ihr wissen wollt, wie Gottes Reich funktioniert, wie es sich ausbreitet in Demut, heißt es, versteht ihr? Jesus kam und hat Füße gewaschen, hat mit Leprakranken gegessen und solche Sachen. Warum? Weil er weiß, dass darin die Kraft ist. Wisst ihr, Minderwert und Depression und Stolz und Rebellion ist genau dasselbe. Steile These, ne? Ist genau dasselbe. Man könnte sagen, das sind doch zwei Gegensätze. Nee, aus Gottes Perspektive ist es genau dasselbe. Wisst ihr warum? Stolz und Rebellion muss herrschen, muss auf sein Recht pochen und muss sagen, ich muss es in der Hand haben. Weißt du, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott übrigens. Eine der beschissensten weltlichen Merksätze, halt, die ich je gehört habe, halt. Du musst selber in der Hand nehmen, wenn du dich nicht um dein Recht, weißt du, sonst macht's niemand, und die tanzen dir alle auf der Nase rum. Es ist Unsicherheit. Es ist totale Unsicherheit halt. Wer herrschen muss, der ist total unsicher. Der ist total unsicher, der ist nicht gelassen halt. Der ist so unsicher in sich, der ist so gefangen in sich. Ich kenne das von mir selber. Wer stolz ist, ja, und seine Brust immer rausschwingt, so ich bin's halt, der weiß nicht, wer er ist. Weil er muss es nach... Wisst ihr, wer schreit, hat Recht. Ja. Und Minderwert ist genau dasselbe. Versteht ihr? Da ist kein Unterschied. Wir sind in diesen zwei Dingern immer gefangen, aber weißt du, Gottes Reich ist ganz anders. Gottes Reich ist komplett anders. Gott sagt, das Reich der Himmel ist zu euch gekommen. Da geht es komplett anders zu. Und er macht es vor. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch tut, wie ich euch getan habe. Wenn ich, den ihr Herr und Lehrer nennt, und ihr sagt es zu Recht, euch die Füße wasche, seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Das ist echte Macht. Zu sagen, ich bin ein König, aber ich gehe auf die Knie. Daran ist Kraft. Versteht ihr? Darin ist Kraft. Und wisst ihr, wir sind Botschafter davon. Weil wisst ihr, alle Menschen, die in diesem anderen Reich nicht in der Herrschaft Gottes kommen, dieses Reich wird zerstört werden. Es wird zerstört werden. Wisst ihr, Jesus ist auch ein tolles Bild. Habe ich letzten Sonntag in der Predigt gehört und gebe ich euch direkt weiter, weil das ist der Hit. Ist schon mal aufgefallen, ne? Als Jesus nach Jerusalem reinkommt, halt, worauf reitet er? Auf einem Esel, ne? Ihr habt schon mal einen König auf einem Esel reiten sehen. Also auf der Fülle, also eigentlich auf einem Eseljungen. Das ist doch total Pannebild halt. Versteht ihr? Also auf einem Esel halt. Warum nicht auf einem weißen Schimmel oder so? Oder? Also, ist doch irgendwie würdevoller. Warum? Weil wenn ein König auf einem Esel geritten kommt, kommt er in Frieden. Wenn er auf einem Pferd geritten kommt, that means trouble. Könnt ihr das verstehen? Ein Esel ist ein Zeichen von Demut. Es ist nicht kämpferisch, es ist nicht kriegerisch. Ein Esel ist gemächlich. Du sitzt auch auf einem Esel ganz anders. Du sitzt so seitlich und weich. Ne, das ist doch ein schönes Bild. Also ich will das jetzt theologisch nicht pressen, aber es zeigt es. Wisst ihr, was ich meine? Es ist, und auf dem Pferd ist doch ganz anders. Stellt euch die Geste und die Haltung vor. Versteht ihr? Und stellt euch vor, dass Jesus ein König ist. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, da ist Gnadenzeit. Jesus kommt zu uns in Frieden. In Frieden. Aber er wird kommen auf einem Pferd. Er wird. Und deswegen ist es nicht gepresst, zu sagen, er hätte auch auf einem Pferd kommen können, weil er wird kommen auf einem Pferd. Auf einem weißen Pferd. In den Wolken. Aber dann kommt er nicht in Frieden. Dann wird diese Welt zerstört werden. Ah, Basti, jetzt überleg halt und die Wissenschaft und so. Und also muss ja auch realistisch bleiben, also weißt du und so. Also das kannst du. Hey, ich bin hier. Und jeder, der den Herrn kennt, hey, ich bin hier einfach nur, um zu sagen, was die Wahrheit ist. Und wenn es passiert, werden wir es sehen. Und diese Lehrserie heißt die Erneuerung unseres Sinnes, damit wir aufwachen, damit wir aufwachen, damit wir aufwachen, damit wir aufwachen. Jesus wird wiederkommen auf einem Pferd, aber dann, um zu richten, im Moment reitet er auf einem Esel in Frieden, in Demut. Er pocht nicht auf sein Recht, er legt seine Krone nieder, er wäscht Menschen die Füße. Mir hat er die Füße gewaschen. Er hat mich befreit aus Drogenabhängigkeit und Menschengefälligkeit und da ist er noch dabei. Aus Frauengeschichten, aus tiefster Minderwertigkeit. Er hat mir vergeben, wo ich Menschen benutzt habe, er hat meine Füße gewaschen. Ihr Lieben, er hat meine Füße gewaschen. Und ich bin ein neuer und anderer Mensch geworden. Und meiner Umgebung ist es nicht verborgen geblieben. Es passiert, wenn du ein Kind Gottes wirst. Du wirst ein neuer Mensch. Komplett. Das bedarf einen Prozess. Du wirst verwandelt durch die Erneuerung deines Sinnes. Okay? Was ich euch sagen will, ist, dass wir alle, wenn wir Gottes Kinder sind, Botschafter dieses Reichs sind. Und was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist nichts anderes als jemand, der ein Land vertritt, oder? Also das ist ein Botschafter, eine Botschaft, Embassy ist, was ist das? Also die, keine Ahnung, die zeilonesische Botschaft in Berlin oder so? Das ist zeilonesischer Boden, richtig? Da herrschen die Gesetze Zeilons. Das ist so. Und ein Botschafter vertritt dieses Land. Also, okay? Und wenn ein Staatsempfang ist und sagt, okay, wir wollen den Botschafter aus Ceylon hören. Und sagen so, okay, wie geht's euch? Ja, wir haben einen guten schwarzen Tee. Und ne? So, was in Ceylon, was wächst da noch? Gute Mangos, also so die Sachen, an die ich denke vielleicht. Okay, gut. Und wer sind wir? Wir sind Botschafter, aber eines anderen Reichs. Genauso wie Jesus gesagt hat, hey, Gott richtet seine Herrschaft auf. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten für dich. Entweder du bleibst unter der Herrschaft von der Sünde, die dich zerstört und die zerstört werden wird, wenn Jesus wiederkommt auf dem Pferd. Einfach weil die neue Welt Gottes, die wird anders sein. Da wird es keine Tränen geben, da ist kein Platz für Egoismus, da ist kein Platz für Neid, da ist kein Platz für Geschrei halt. Gott wird jede Träne abwischen. Wir werden die Sonne nicht mehr brauchen halt und den Mond nicht mehr, weil Gott wird unser Licht sein halt. Es wird eine neue Stadt geben, es wird Frieden sein, 1000 Jahre lang. Es wird nichts mehr geben halt so, was kein Leid, kein Geschrei, gar nichts mehr. Da wird kein Platz dafür sein.
Da wird kein Platz dafür sein. Und alles, was darin ist, wird verbrennen in einem Feuer halt. Also das ist so und so harte Wahrheiten, ne? Aber das ist die Wahrheit. Uns hat er rausgerettet durch sein Blut, durch die Vergebung am Kreuz, aus diesem Machtbereich und uns versetzt in ein neues Reich. Er ist unser Herr geworden. Er sagt, ich habe dich losgekauft vom Pharao, wo du Ziegel schleppen musstest, und Ägypten wird vernichtet werden. Und du lebst im Land Kanaan. Das heißt, du bist safe. Das ist unsere Botschaft. Und dieses Reich richtet er auf in Demut, reitend auf einem Esel. Und wir sind Botschafter davon. Wie sind wir Botschafter davon? Wir erzählen den Leuten davon, aber wir waschen Füße, ihr Lieben, in Demut. Wir wissen, wer wir sind. Weil welche Würde wir haben. Nicht um was gut zu machen. Weil wir können nichts gut machen. Jesus hat den Preis bezahlt und es war die Todesstrafe. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Du kannst nichts gut machen. Du kannst wissen, welche Würde du hast, die Krone hinlegen und Füße waschen. Und darin ist Kraft. Und wenn umso mehr du weißt, welche Würde du hast, umso mehr werden sich die Füße dessen dann so anfühlen, wie ihr es gerade selber gefühlt habt, als ich es euch versucht habe, ihr es vorzustellen. Das ist Gottes Reich. Und das, so zeigt er seine Macht. In Liebe. Ganz anders. Merkt ihr das? Das ist ein Riesenunterschied. Und Jesus, wisst ihr, die Macht von Jesus, er hat gesagt, das ist untereinander, ne? Er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass ihr sehen könnt, es kommt hier oder es kommt da oder schau mal da oder so, sondern er sagt, das ist inwendig in euch und es ist mitten unter euch. Es heißt, überall da, wo du in Gottes Ordnungen lebst, wo du dich Gott unterordnest, wo du sagst, ja, du bist Gott und demütig vor Gott bist, das bedeutet, ich bin nichts und ich habe nichts, außer das, was Gott mir gibt. Ohne ihn bin ich nichts, wisst ihr, und das ist bei jedem Menschen so, weil er lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse halt so. Es ist kein Unterschied halt. Niemand ist hier und hat irgendwas genommen, was ihm Gott nicht gegeben hat. Das ist nicht so. Das ist einfach nicht so, das ist nicht die Wahrheit. So, ist die Frage, erkennst du das? Und das ist der Unterschied. Wir erkennen, was die Wahrheit ist. Das ist der große Unterschied. Unsere Augen sind offen dafür, gehen immer mehr aus. Unser Sinn, unser Beurteilen, unser Fühlen, unser Denken wird verwandelt. Und Jesus, wisst ihr, Jesus, wir können sagen, er war Gott, aber wisst ihr, was Jesus uns vorgelebt hat? Völlige Abhängigkeit vom Vater. Jesus hat uns vorgelebt, völlige Abhängigkeit vom Vater. Er hat gesagt, nicht hier, ey yo, ich bin Gottes Sohn und jetzt machen wir hier mal eine Welle, sondern er hat gesagt, ich kann nichts tun ohne den Vater. Der Menschensohn kann von sich aus nichts tun. Nur was er den Vater tun sieht, das tut auch er. Er war völlig abhängig vom Vater. Und diese Abhängigkeit hat ihn frei gemacht, weil er wusste, Gott hat ihm alles in die Hand gegeben, aber er hat es niedergelegt und hat gesagt, tu doch nicht. Und wisst ihr, so kommen wir ja auch in Autorität im Dienst da draußen. Wisst ihr, weil wir können fragen, gut, jetzt mal eine gute Frage. Wir haben ja auch geredet, ja, aber in der Bibel und so weiter und Zeichen und Wunder und hin und her und das erleben wir ja alles nicht und das gibt es ja auch hier alles nicht irgendwie und so eine Predigt wie bei Pfingsten, dass sich 3000 Leute unter Weinen auf einmal bekehren und so halt, habe ich auch noch nicht gesehen, hätte ich übrigens gern mal, aber bisher habe ich auch nicht und so weiter und ja, was ist denn damit? Wisst ihr, in anderen Ländern passiert es sehr wohl, da muss man auf China gehen, gehst nur mal ins Internet und schaust mal China Revival oder so halt. Da ist voll davon halt. Da passiert sowas den ganzen Tag halt. Den ganzen Tag. Und ich frage euch, warum? Warum in China und nicht hier? Warum, ne? Oder in Südamerika und nicht hier? Warum in Uganda? Zum Beispiel Uganda, gutes Beispiel. Die AIDS-Rate um eine zweistellige Prozentzahl gesunken. Einfach, weil da so Erweckung ist halt, dass da halt so viele Leute geheilt wurden, dass selbst das Ministerium wollte dich dann stoppen, die Versammlung, aber ich sagte, wo 120.000 Leute zusammenkommen, there ain't no stopping. Durch irgend so ein Ministerium. Die können zwar sagen, nö, aber wenn 120.000 Leute da sind, da geht nichts mehr halt irgendwie. Und die Krankenhäuser haben AIDS-Tests gemacht halt. Und dieser Gesundheitsminister, der ist dann auf die thailändische Gesundheitskonferenz gegangen, so als leuchtendes Vorbild. Wie habt ihr AIDS in den Griff bekommen? Und er hat gemeint, hey, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, da sind ein paar Freaks halt und die machen Riesenversammlungen und auf einmal haben die Leute kein AIDS mehr halt. So. Wisst ihr, wir lachen darüber, aber das ist Realität, das könnt ihr nachlesen in ganz normalen Zeitungen. Das war, ich weiß nicht wann das war, ich glaube 2006 war dieser Gesundheitsgipfel. Und da hat er einfach gesagt, hey, die haben einfach ganz klar gesagt, AIDS eindämmen geht nur auf eine Weise, die Leute müssen in die Ordnung Gottes und das heißt Abstinenz vor der Ehe und Treue in der Ehe, Punkt aus halt so irgendwie. Und wir werden nicht, weil auf dieser ganzen Konferenz ging es immer nur darum, halt, wie kriegen wir Kondome unter die Leute und so halt. Und also war ganz, und aber man sieht ja, was passiert, ne? Also irgendwie, und die haben es, das einzige Land, wo das passiert ist, wisst ihr, aber zurück zu unserem Thema, zur Macht Gottes, warum ist es hier nicht? Kann es sein, dass wir so, man sagt so, ich bin der deutschen Sprache mächtig, ne? Das heißt, ich kann das. Kann es sein, dass wir so sehr gelernt haben, auf uns selbst zu vertrauen, auf unsere Möglichkeiten, auf das, was wir können, dass unsere Hände so beschäftigt sind und voll sind und überhaupt kein Platz ist für die Kraft Gottes? Kann das sein? Kann das sein, dass wir so beschäftigt sind, uns auszudenken mit dieser Methode und hier und wie können wir Leute erreichen und dann machen wir den noch tollen Gottesdienst und das ist alles gut und versteht ihr, das ist alles gut gemeint, aber unterm Strich ist da die Kraft Gottes drin? Ja, meistens nicht. Aber wisst ihr, in China, da haben die Leute gar nichts. Die haben nicht mal Bibeln. Da gibt es Versammlungen von 400 Leuten und da sind, oder von 4000 Leuten, da gibt es 2 Bibeln. Und dann kriegt sie jeder einen Tag oder 2 Tage ausgeliehen und die schreiben die ganze Nacht und schreiben sich ihre eigene Bibel, weil die Hunger haben nach dem Wort Gottes. So sieht's da aus, verstehst du? Ich habe 12 Übersetzungen und die mehrfach. Weil mit Goldschnitt ist schöner. Versteht ihr? Das ist nicht schlecht. Und ich danke Gott für den Wohlstand, den wir haben. Aber versteht ihr, deswegen muss unser Sinn erneuert werden. Die Macht Gottes ist anders. Was die Macht Gottes zeigt sich in der jetzigen Zeit, da müssen wir auf Jesus schauen. Jesus sagt, der Menschensohn kann von sich aus nichts tun. Nur was er den Vater tun sieht. Wisst ihr, und wenn in China die Leute nichts zu essen haben, dann müssen die beten. Und wenn du leere Hände hast, ist viel Platz für Gott, was reinzulegen. Wenn deine Hände voll sind, wo soll Gott es hintun? Wohin denn? Versteht ihr? Und ich habe diese Predigt überschrieben mit die Macht der Demut. Wisst ihr warum? Weil die Macht Gottes in deinem Leben ist in leeren Händen, ist in dem Bekenntnis, ist in Demut zu sagen, Herr, ohne dich bin ich nichts und kann ich nichts. Mit dir kann ich alles. Und in dem Maße, wie du in Gottes Ordnung kommst und sagst, ja, Herr, du hast recht und den Bereich von meinem Leben auch noch und hier lasse ich dich auch noch rein und da und mach du, versteht ihr, der Tausch am Kreuz ist folgender. Du gibst ihm deinen Schrott, lässt deinen Sinn erneuern, kümmerst dich um sein Reich und er kümmert sich um alles andere. Du kannst dich natürlich auch weiterhin um deine Belange kümmern und versuchen, da Macht auszuüben. Dann macht Gott sein Ding und dann, wisst ihr, Gott kann beides besser machen, aber du kannst entscheiden, was du ihm machen lässt. Also will ich lieber, dass er meine Sachen macht und ich seine Sachen mache. Warum er das will, das fragen wir ihn dann in der Ewigkeit, okay? Also weil dann weiß ich nicht, einfach, oder ich weiß schon Antwort, aber spielt keine Rolle. Versteht ihr, die Macht Gottes liegt darin, wir werden das in dem Moment erleben, wenn wir merken, dass wir nichts können ohne ihn. Dass wir eine Menge tun können, aber da ist halt nicht seine Kraft drin. Und die Menschen in anderen Ländern, wo all diese Dinge passieren, die sind so abhängig von Gott, weil sie es müssen und das ist ihr Vorteil. Das ist ihr Vorteil. Das ist nicht, weil Gott die mehr liebt und weiß ich, rede dann eher mit vielen Leuten und so und die sagen halt, naja, Gott ist ja souverän, er gibt es halt, wo er das will. Hey, hey, das ist Quatsch, halt. Das ist totaler Quatsch. Gott wartet auf leere Hände. Wann ist dir Gott begegnet? Das erste Mal? In Zerbrochenheit? Ich könnte wetten. Warum? Weil du dann gemerkt hast, dass du es nicht kannst. Dass dein Stolz dich zerstört und dass du es eben nicht selber kannst. Und was macht es? Es macht die Tür auf für Gott. Versteht ihr? Ist es minderwert? Nee. Nee, überhaupt nicht. Das hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Es macht einfach Bahn den Weg für Gott. Und wir sind so gewöhnt an diese Herrschaft in Unterdrückung. Wir sind so daran gewöhnt, ich auch, meine lieben Freunde, unsere Umstände, unsere Angelegenheit so fest im Griff zu haben und sich da rein zu verbeißen mit allem, was wir haben. Und es ist so anstrengend und es tut so weh. Und die Kraft Gottes kommt nicht ran. Warum? Weil unsere Hände festhalten. Wenn du sie aufmachst und sagst, ja, Herr, ich kann, dann ist Raum für Gottes Wirken. Nur dann. Wer hat es mit Schuld vorhin gesagt, als ich gefragt habe mit Macht? Du hast Sünde gesagt, ne? Einsicht von Schuld. Einsicht von Schuld. Will Gott, dass wir uns fühlen wie das Letzte? Nein. Er will unsere Füße waschen. Aber um uns zu waschen, müssen wir zugeben, dass sie schmutzig sind und ihn lassen. Kennt ihr die Geschichte von der Fußwaschung? Petrus, nie und nimmer sollst du meine Füße waschen. Klingt fromm, ne? Klingt total fromm. Lehrer, du bist Herr, du bist Gott, du sollst nicht meine Füße waschen. Es ist Stolz. Es ist Stolz, es klingt fromm. Es ist Stolz. Es ist Stolz. Stolz, der sagt halt, nee, meine Füße sind nicht schmutzig. Nicht zugeben wollen. Und Jesus kommt auf einen Esel. Er wird es nicht dich aufzwingen. Wird er nicht. Das ist freiwillig. Ja. Genau. Hey. Und dann kann Gott was machen in deinem Herzen. Dann kann Gott was machen an deinem Herzen, dann kann er was machen auch in deiner Umgebung, versteht ihr? Wisst ihr, es war so gut halt, ich erlebe viel in der Arbeit und so. Und ich habe so lange Zeit nichts mehr erlebt, da sind keine Leute gesund geworden, für die ich gebetet habe und nichts halt, über Monate halt. Und dann, jetzt passt auf, also ich will euch nicht ermutigen, Entschuldigung, also ihr müsst es richtig verstehen halt, ne? Nicht, dass ihr irgendwie jetzt... denkt irgendwie, was sollen wir dazu sagen? Sollen wir da sündigen, damit Gottes Gnade noch größer werde? Das sei ferne, ja? Irgendwie Römer. Und dann habe ich an einem Abend einen riesen Scheiß gebaut, echt Mist gebaut halt. Echt Mist gebaut halt. Und ich war so zerbrochen, ich habe mich so kaputt gefühlt. Ich habe gedacht, oh nein, ey, nein, nein. Und ich bin in die Arbeit gegangen und ich war so am Ende. Dann laufe ich den Gang entlang und spüre so stark Gottes Liebe, dass ich das Weinen angefangen habe, halt im Gang, und habe schon irgendwie gesucht, wo ich mich verstecken kann, aber da war nichts. Mir sind die Tränen runtergelaufen. Und ich habe Gott in meinem Herzen gefragt, aber Herr, was, warum jetzt? Warum gerade jetzt halt? Warum jetzt halt? Und er hat geantwortet, weil du jetzt weißt und jetzt spürst und jetzt merkst, dass du mich brauchst. Und mehr will ich gar nicht. Und an dem Tag sind zwei Leute geheilt worden. Wisst ihr, Sünde macht unser Herz stumpf für die Gegenwart Gottes. Das will ich damit nicht sagen. Aber manchmal muss es maßvoll werden und zerbrechen, ihr Lieben. Und es ist überall so. Und merkt ihr, wie anders Gottes Reich ist? Wie das Thema Macht jeden von uns betrifft. Ich will Macht haben über meine Umstände, über meine Situation, aber diesen Lebensbereich und hier, und ich will es in der Hand haben. Und wie es zerstört und wie es das Wirken Gottes aufhält. Und die Predigt ist überschrieben, die Macht der Demut. Und Demut ist das Bewusstsein darüber, dass ich nichts bin, niemand bin, nichts kann, ohne den, der es mir gibt. Und dann, Freunde, ist alles möglich. Alles. Und wir gerade hier brauchen so viel Erneuerung davon, weil für uns ist ja alles möglich. Es gibt ja nichts, kein nichts, wo es keine Lösung gibt für ein Problem. Versteht ihr irgendwie? Es gibt Ausgeklügelte und hin und her und für alles. Also ich meine, es gibt ja für alles ein, also ja, irgendwie. Für alles ein Update irgendwie. Und ein Plugin halt. Aber es wird nicht Gott da drin sichtbar. Okay. Danke, echt, danke. Ich hatte eigentlich einen Gedanken zum Eingang und ich habe ihn ganz vergessen und jetzt spitzt er nur so raus und das ist einfach der perfekte Schluss. Ich danke Jesus echt, er ist der Beste. Wann hat Jesus seinen größten Sieg errungen? Also, als er als Mensch hier auf der Erde gelebt hat, davon reden wir, ne?
Am Kreuz.
Merkt ihr was? Es ist so paradox. Halt. Gottes größter Sieg, die Stunde Null, wo sich das Leben Milliarden und Abermilliarden von Menschen gewendet hat, da am Kreuz. Eigentlich, weltlich gesehen, die größte Niederlage, die man sich vorstellen kann. Der Retter der Welt stirbt den schlimmsten Tod, den ein Mensch erleiden kann. Und das Kreuz ist das schlimmste Tod, den ein Mensch erleiden kann. Glaubt mir, ich muss euch mal was mitbringen, halt. Da wird es beschrieben von einem Arzt, der genau erklärt, was da passiert. Das Kreuz ist Tod, ist der schlimmste, du kannst keinen schlimmeren Tod sterben. Der Retter dieser Welt stirbt den demütigsten, den demütigsten, also den, der dich am meisten demütigt. Ja? Der dich am meisten erniedrigt, eigentlich nicht. Ne? Den erniedrigendsten, schmerzhaftesten, brutalsten, öffentlichen Tod. Wisst ihr, der ist toll dargestellt da, der hat nicht mal einen Lendenschutz, das ist schon cool. Jesus war nackt am Kreuz. Er hatte nichts an. Der Retter der Welt stirbt so. Die größte Niederlage. Ist der größte Sieg bei Gott. Wenn du deine Arme aufmachst und deine Hände auch aufmachst dabei, aufrichtig bist zu Gott, offen bist zu Gott, dann sagt dir alles in dir, all deine Prägung, die noch in Ägypten ist, für die, die da waren, all deine Sklavenmentalität sagt, das ist mein Tod. Stimmt. Und das ist meine größte Niederlage. Und dann verliere ich alles, was ich habe. Ja, richtig. Stimmt auch. Aber du, was du gewinnst, ist 10-mal mehr. Ach, versteht ihr? Wenn du aufmachst, deine verkrampfte Hand, die das nett, und dann ist Raum, dass Gott wirklich ein Wunder tun kann in deinem Leben. stirbst, kommt Gottes Auferstehungsleben in dich rein. Wenn du Demut lernst in Situationen, sagst, Herr, ich kann nicht, kommt Gott mit seiner Kraft. Das ist der Unterschied zwischen der Macht der Welt und dem Reich dieser Welt und dem Reich von Jesus. Das eine ist ein Reich von Liebe, die sagt, mein Kind, ich bin dein Vater. Und das andere ist eine Herrschaft von Bedrückung, dein Chef. Und versteht ihr jetzt, warum manchmal Gott in der Bibel, wenn ihr vielleicht jetzt ihr Neues, die Bibel auch lest und lest vielleicht das Alte Testament und Gott ist so zornig und Gott droht sein Gericht an und du denkst, hey, aber der Basti redet immer von einem liebenden Vater halt oder ne, irgendwie, oder? Versteht ihr, warum Gott so zornig ist? Könnt ihr es in dem Licht verstehen? Weil Gottes Kinder als seine Geschöpfe geknechtet und versklavt werden. Und weil er nicht dulden kann in Liebe. Versteht ihr? Könnt ihr die Liebe in diesem Zorn spüren? Stell dir vor, du liebst jemanden wirklich. Du liebst jemanden wirklich, wirklich, so von Herzen. Weißt du, dass du sterben würdest für ihn? Und da ist was in dem Leben oder irgendjemand halt und du weißt, der zerstört sie oder ihn. Was kommt da? Zorn halt. Sagt dann Jesus, wir brauchen so ein buddhistisches, mich tangiert gar nichts irgendwie. Hey, da würdest du sagen, Herr, das ist normal, hey, beruhig dich erstmal, aber das ist normal, oder nicht? Das ist normal. Und wisst ihr, diesen Zorn hat Gott, wenn er sieht, was passiert. Versteht ihr? Wisst ihr, ich habe keine Antworten auf, warum manche Sachen passieren oder nicht passieren. Ich habe keine Antworten für euch. Ich kann nur sagen, es gibt zwei Reiche. Und ja, Gott ist allmächtig, aber wir leben in einer Zeit, wo Jesus auf einem Esel kommt und den Menschen freiwillig die Füße wäscht, die das wollen, die das ablehnen, da schüttelt er den Staub von seinen Füßen, weint. Aber er kann nichts, er will nichts machen, weil er niemanden zwingt. Versteht ihr? Und wisst ihr, warum so viel Leid in der Welt ist? Weil die Welt beherrscht ist von einem anderen Herrscher. Deswegen. Gott hat nie Leid erschaffen. Gott hat nie Krebs erschaffen. Ich habe meine beiden Eltern an Krebs verloren. Und als letztes einen 26-jährigen Freund an einem plötzlichen Herztod. Licht aus. Gott hat kein Leid erschaffen. Versteht ihr? Aber der Mensch hat sich entschieden, seine Sachen selber in die Hand zu nehmen. Und da war Gottes Kraft raus. Und Gottes Kraft, Jesus war raus in dem Moment und er kam dann erst wieder in die Welt. Jesus war immer da. Versteht ihr, er ist der Erste und der Letzte. Unsere Botschaft ist nur Jesus. Weil warum? Jesus ist das Leben selber. Das Kreuz ist der Sieg von Gott über diese Entscheidung vom Menschen, alles selber in der Hand zu haben. Jesus macht freiwillig die Arme auf für uns. Versteht ihr? Er macht die Arme auf und sagt, ich sterbe. Den Tod, den sie sterben müssten. Warum? Und wir sterben ihn maximal innerlich nur noch. Halleluja. Ich meine, das ist fair enough, oder? Das ist flapsig gesagt. Ja. Und er wird kommen. Und dieses Reich wird sichtbar sein. Für alle. Aber im Moment ist es ein anderes Reich. Und wir sind Botschafter davon. Und Freunde, damit schließe ich. Damit schließe ich. Wir sind Botschafter von diesem Reich. Und dieses Reich wird sich um uns ausdehnen in dem Maße, wie wir es in uns drin haben. Wie wir es in uns drin haben. Wie wir selber die Arme innerlich aufmachen und seinem Tod innerlich gleich werden. und sagen, ich mache die Arme auf, ich lasse Gott an mein Herz, ich lasse Gott an mein Leben, ich gebe ihm das und ich werde demütig. Das heißt, ich entwickle ein Bewusstsein, dass ich ohne ihn nichts bin und nichts kann. Und Freunde, das ist sowieso die Wahrheit halt. Also ob du die Augen davor verschließt oder nicht, es bleibt die Wahrheit so oder so halt. Es ist nur die Frage, ob du in der Wahrheit oder in der Lüge leben willst, ob du Gottes Kraft erleben willst oder nicht. So einfach. Und in dem Maße, wie du die Arme aufmachst, innerlich seinem Kreuz gleich wirst, in dem Maße wird das Reich Gottes seine Herrschaft, seine Macht, die eine Macht der Liebe ist und stärker ist als alles andere, in dir sichtbar werden und dann auch um dich herum, weil das ist automatisch. Das strahlt raus. Das passiert einfach. Da braucht man sich gar keine großen Gedanken machen. Das passiert. Und dann holen wir Leute raus da. Wenn du wissen willst, wie Gottes Macht aussieht, schau zum Kreuz. Es ist die Macht der Demut, solange die Zeit der Gnade noch ist.